Ja, die große Kinderschar, eine gute Zeit wünsche ich euch. Es ist wunderschön, so begrüßt zu werden heute Morgen im Gottesdienst mit dem Zuspruch, wie wertvoll wir sind. Das von Carmen zu hören ist schön, dass wir uns das als Menschen sagen und dass das uns Gott sagt in unser Leben hinein. Und ich denke, das wird schon deutlich, dass Carmen richtig gehört hat, auch an den Aussagen von Jutta und von Dagmar, dass so ein Tenor Gottes Gott besonders auf dem Herzen liegt. Das ist Ermutigung, uns wieder zum Vertrauen zu führen und zu stärken. Und ich denke, ich habe auch gestern richtig hingehört, weil das genau in diese Richtung passt. Als wir diese Gebetsabende hatten, da habe ich mich natürlich gefragt, was ist so mein Part? Und Gott hat mir gesagt, ich soll lehren, das ist meine Hauptaufgabe, und hat mir auch gesagt, worüber, über erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und wie unser Weg da aussieht und wie Gott das tut und so weiter und so fort. Und gestern habe ich gedacht, geht's da weiter? Natürlich geht's immer weiter bei Gott, auch in eine Zielrichtung aufzuerbauen, zu ermutigen und zu stärken und zuzubereiten. Aber er hat mir etwas anders auf dem Herz gelegt, denke ich, grundsätzlich einfach so diesen Anstoß zur Ermutigung. Vor einem großen Mietshaus, also so eine bildhafte Geschichte mal zu Anfang, vor einem großen Mietshaus, mehrere Geschosse, spielen etliche Kinder. Und sie kommen bei dem Spielen so auf die Frage, wer von ihnen aus der Wohnung am weitesten blicken kann. Und ein Kind aus der ersten Etage sagt, oh ja, ich kann ganz schön weit gucken, ich kann über die Felder gucken. Sie wohnen da an der Ostsee und die wunderschönen Rapsfelder sehe ich vor unserem Fenster und das sieht ganz toll aus. Und im Hintergrund, da sehe ich einen Bauernhof, ach, die Tiere sehe ich auf dem Feld, das macht richtig Spaß. Und dann kommt ein Mädchen aus dem zweiten Stock und sagt, ich kann weiter gucken, ich kann sogar bis zum Deich gucken und ach, ich sehe dann den Sonnenuntergang abends hinter dem Deich und das ist einfach unheimlich schön. Dann kommt ein anderer aus dem dritten Stock und sagt, ich kann noch weiter gucken, ich kann das Meer sehen, ich kann über den Deich hinweg gucken und dann sehe ich sogar im Hintergrund am Horizont die Schiffe fahren. Das ist unheimlich schön. Wir sind ja lange Zeit in Norddeutschland gewesen, wir konnten auch Schiffe gucken, wir wohnen unmittelbar am Nord-Ostsee-Kanal und da fahren da so Riesenpötte vorbei, über 40 Meter hoch, so ganz leise, mit ganz wenig Wellen, war schon beeindruckend jetzt für mich, Mann, Technik, ne, na klar. Manche mussten sogar ihre Kamine abflexen, damit die unter diesen hohen Brücken durchkamen, weil die Durchfahrt dann immer noch billiger war, mit abgeflexten und wieder angeschweißten Kamin, als statt außenrum. Das war schon toll. Und damit waren sie eigentlich fertig. Jeder hatte so seine Ausblickstory erzählt, seine Sichtstory und so ein bisschen, ne, Konkurrenz ist ja komischerweise zwischen uns Menschen immer da, wer die bessere Geschichte hat. Und dann sahen sie da die kleine Tochter des Hausmeisters und dachten, armes Kind. Na, die haben nicht armes Kind gedacht, aber armes Kind, ne? Die wohnen in einer Kellerwohnung, die kann gar nichts sehen. Aber sie haben sie so ein bisschen herausfordern wollen und haben gesagt, und wie weit kannst du aus eurer Kellerwohnung gucken? Und da sagt die Kleine, mein Bett steht ganz nah am Fenster und wenn es abends dunkel wird, kann ich die Sterne sehen. Zwar ist das eine Kindergeschichte, ich denke, sie enthält aber eine Einsicht, die auch für unser Leben gelten kann. Wer ganz unten ist, gewinnt manchmal die tiefsten Einblicke. Wenn es um uns herum dunkel ist, können wir am weitesten sehen. Sterne sind ein Beispiel dafür. Bei Tageslicht können wir sie nicht sehen, obwohl sie da sind. Nur wenn es um uns herum dunkel ist, dann können wir ihr Leuchten wahrnehmen. Es geht heute um einen Menschen, der ebenfalls zu den Sternen hochschaut, aus dem Keller seines Lebens. Ich bin dankbar für diesen Mann. Ich bin dankbar für Gottes Wort. Und dass uns so viel aus dem Leben von den Menschen, die mit Gott unterwegs sind, erzählt wird. Auch diese Geschichten, wo sie im Keller ihres Lebens sind. Ich bin dankbar für diesen Mann, denn sein Leben zeigt uns, dass es keinen Glauben gibt, der frei ist von Anfechtung und Zweifeln. Und dass es keine Hoffnung gibt, die nicht im Widerspruch steht zu den Umständen, die sich nicht mit Einwänden auseinandersetzen muss, die sich aus unserer Situation ergeben. Das Leben, über das ich ein Stück mit euch nachdenken möchte, zeigt uns aber auch, dass keiner stehen bleiben muss in der Ecke, verpasster, begrenzter und verlorener Möglichkeiten. Ich spreche von Abraham. Und ich lese uns Gottes Wort, 1. Mose 15, zuerst die Verse 1 bis 6. Das Wort Jahwes erging in einer Vision an Abram. Da hieß er noch Abram. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abram antwortete, Jahwe, mein Herr, was willst du mir schon geben? Merkt man so richtig, ne? Was da für eine Lebensgeschichte gerade am Laufen ist. Jahwe, mein Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haussklave beerben. Da ging das Wort des Herrn an ihn. Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Der Herr führte Abraham hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, Thema Vertrauen, und der Herr rechnete ihm es als Gerechtigkeit an. Vertrauen ist eine feine Sache. Nehmen wir mal so dieses Miteinander, ne, so auf der Beziehungsebene. Wie schön ist das, in einer Ehe zu leben, wo man Vertrauen hat, wo man sich verlassen kann, wo man weiß, was der andere sagt, wie er sich entschieden hat, was man miteinander besprochen hat. Darauf kann man vertrauen, das gilt. Da fühlt man sich verpflichtet zueinander in einer guten, selbstverständlichen Weise. Das Gegenteil von Vertrauen ist Unsicherheit, Misstrauen ist eine tiefe Beziehungsstörung. Vertrauen ist eine feine Sache. Aber Vertrauen, das immer wieder in die Verlängerung muss, ist schon schwieriger. Das Vertrauen von Abraham und seiner Frau Sarah spielt schon seit Jahren, ich will das mal so sagen, in der Verlängerung. Schon lange überdehnt und deshalb irgendwie auch ausgeleiert. Ne? Wenn wir etwas zu lange ziehen, wenn wir jetzt was überdehnen, das sieht dann nicht mehr so ansehnlich aus. Ne? Wenn man das dann ein bisschen von der Spannung befreit, dann hängt das durch. Und so ist das dann manchmal mit uns innerlich. Ne? Wenn so Vertrauen immer wieder in die Verlängerung muss, wirkt das ganz schön ausgeleiert. Das merkt man dann, wie wir denken. Das merkt man daran, wie wir reden. Gott hatte ein großes Wort gesprochen, als er den beiden in ihrem Alter noch Kinder versprach. Für Abraham und Sarah war es ein sensibles Thema, der unerfüllte Kinderwunsch. Für uns gibt es auch sensible Themen, oder? Gerade oft, in denen wir weit weg sind von dem gewollten, gewünschten, ersehnten, notwendigen, vielleicht sogar verheißenen Zustand. Das sind dann auch so sensible Themen in unserem Leben. Hier der unerfüllte Kinderwunsch. Für einen Menschen des Orients war das quasi ein ganz selbstverständliches Lebenszweck, Kinder zu bekommen. Ist ja heute ein ganz anderes Thema. Da war es ein ganz selbstverständlicher Lebenszweck und ein ganz selbstverständlich zur Existenz gehörendes Lebensziel. In den eigenen Kindern ging auch die eigene Geschichte weiter. Ohne Kinder brach sie ab. So dachte man damals. Doch Gott versprach ihn vor Jahren, eure Nachkommen werden ein Segen sein für die ganze Menschheit. Ich habe auch schon manchmal große Worte gemacht, ne? So im Zusammenhang mit meinen Mitmenschen. Das hat man sich dann irgendwann abgewöhnt, mehr und mehr. Manchmal ist man noch so deppert, dass man irgendwie auch noch irgendwas verspricht, ne? Man möchte es natürlich halten. Es ist jetzt nicht so, ich habe meinen Kindern keine Traumschlösser versprochen, aber in irgendwelchen Situationen gab es immer, ja, werde ich machen, ja, werde ich tun. Und dann hat das alles nicht so funktioniert, ne? In den ganzen Pflichten, in den ganzen Ansprüchen und so weiter. Aber hier macht Gott doch unendlich große Worte. Wenn Gott in das Leben von Menschen hineinspricht, in solcher Unmöglichkeit, wie ihre Situation war, eure Nachkommen werden ein Segen sein Für die ganze Menschheit. Nicht nur ihr werdet Kinder kriegen, nicht nur das so als Zusage, das kann man ja irgendwann ja vergessen, sondern da hängt Geschichte dran. Ich blicke noch weiter über all das hinaus, was jetzt ist. Ich werde euch gebrauchen und in einem fortgesetzten Segen. Und vor diesem Hintergrund erklärt es sich, was da passiert ist, warum es so plötzlich aus Abraham herausbricht. Jahwe, mein Herr, was willst du mir schon geben? Die großen Worte Gottes sind Abraham suspekt geworden. Zu oft schon stand seine Frau Sarah kopfschüttelnd vor ihm und hat gesagt, wieder nicht geklappt. Vielleicht tauchte auch in ihrem Herzen diese alte ätzende Frage auf, ja, sollte Gott gesagt haben? Kann ich ihm wirklich trauen? Ist es wirklich wahr, dass der es gut meint, dass ich ihm wertvoll bin, wenn ich das nicht mehr ablesen kann? Wenn das nicht mehr in meinem Leben ankommt? Wer wird es ihnen übel nehmen, dass sie müde sind, dass sie traurig sind, dass sie resigniert sind, dass sie entmutigt sind, dass sie enttäuscht sind von Gott? Das ist auch ein Thema, ein Zustand, den mancher innerlich hat. Enttäuscht von Gott. Ich hörte einmal den Satz, dass Gottes Liebe wie Wasser ist. Und Wasser hat ja eine Eigenschaft, einige Eigenschaften, aber eine, es fließt immer an die tiefste Stelle. Als Gott Abraham aufsucht, da bleibt die tiefste Stelle nicht lange verborgen. Gott, bitte kein Zuspruch mehr. Ich bin alt und runzlig, es ist gelaufen. Wie steht es um deine Hoffnung? Oder ich könnte sagen Hoffnungen, weil wir haben ja nicht eine, sondern viele Hoffnungen, wo wir gebetet haben, wo wir auf Gottes Wort vertrauen, wo wir uns ihm anvertraut haben mit, wo wir mit ihm auf dem Weg sind. Wie steht es eigentlich um deine Hoffnung? Sind sie auch überdehnt, ständig in der Verlängerung, alt und runzlig? Eigentlich ist die Sache gelaufen? Was würdest du jetzt antworten, wenn Gott dich auf deine Hoffnungen anspricht? Kannst du dir das vorstellen, dass du Gott sagst, Gott, wozu willst du mich noch ermutigen? Tatsache ist die und die Situation. Ich weiß nicht, wie deine Antwort aussieht. Aber es muss was passieren. Es muss was passieren, wenn ich an so einem Punkt bin, wenn ich das mal ehrlich rekapituliere und das eigentlich so sagen müsste, wenn ich ganz ehrlich Gott antworte. Eigentlich ist die Sache gelaufen. Eigentlich habe ich keine Perspektive mehr. Eigentlich ist doch über lange Zeit nichts passiert. Ich kann mich da noch mit vielen Fragen beschäftigen. Ist bei mir irgendwas nicht in Ordnung? Habe ich noch immer irgendwie nicht richtig gebetet? Habe ich noch nicht genug Glauben? Alles Mögliche kann ich mich dann fragen. Ich kann dann lange auch wieder bei mir selbst stehen bleiben. Während einer Prüfung hat jemand einen kleinen Zettel an die Decke des Raums geklebt. Manchmal helfen ja so kleine Dinge. Auf dem Zettel stand Kopf hoch. Also immer, wenn man hochguckte, hat man den Kopf hoch. Das ist so ein Synonym dafür, was wir manchmal so tun. Es wird schon und Kopf hoch. Und jeder, der gerade eben dann die Botschaft liest, dachte sich, oh ja, sehr tröstlich. Aber wenn er ein bisschen weiter denkt, dann hat er gesagt, hahaha, was soll das helfen? Was soll das helfen? Wenn ich keine Ahnung habe, hilft es mir auch nicht, wenn ich den Kopf hoch mache, ne? Wenn ich nicht gelernt habe, wenn ich überfordert bin durch die Situation, dann helfen mir diese Sprüche gar nichts. Dann werden das Phrasen. Ist das Gottes Botschaft an Abraham? Kopf hoch? Ich darf das mal sagen, ne? Irgendwie schon. Aber es geschieht nicht auf eine platte Tour. Sie gehen beide vor das Zelt und Gott bittet ihnen, die Sterne zu zählen. Und Abraham konnte auch ohne Brille sagen, kann ich nicht. Nicht, weil die damals noch nicht so ein Bildungsniveau hatten wie heute, sondern ich denke, der konnte auch so weit zählen wie wir. Ich habe heute gestaunt, mit Rahel vorne standen wir und Mama Jessie hat sich versteckt und Rahel und ich haben gezählt, damit Mama Zeit hat, sich zu verstecken. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich gedacht, war ich auch schon so klug mit 3 Jahren, dass ich bis 5 zählen konnte? Weiß ich nicht. Aber fand ich toll. Hat mich als Opa stolz gemacht. Sie hätte bestimmt auch noch bis 10 zählen können. 15, super. Also meine Enkelin, habt ihr gesehen? Meine Enkelin. Aber Gott macht das ganz praktisch. Der nimmt ihn hinaus und sagt, guck dir das an. Schau dir den Himmel an. Wenn es ganz dunkel ist, kann man ja die meisten Sterne sehen. Und jetzt zähl mal. Und dann passiert was, wenn Gott uns in bestimmte Situationen hineinführt. Wenn wir uns auf diese Situationen einlassen, wir erleben dann noch deutlicher unsere Grenze. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Er spricht ja gleichzeitig über die Größe dessen, der sie gemacht hat. Die Menge, die Weite, dieses, was ich da sehen kann, ist ja gleichzeitig eine Botschaft über das Gottsein, über Gottes Person. Hier geschieht eine wichtige Begegnung. Hier begegnen sich Ohnmacht und Allmacht. Hier begegnen sich unser Kellerloch und Gottes endlose Weite. Hier begegnen sich ein alter Mann und der ewige Gott. Hier begegnen sich der natürliche, begrenzte, vergängliche, unvollkommene Mensch und der vollkommene, ewige und allmächtige Gott. Diese tiefen Begegnungen finden genauso in dieser Konstellation statt. Und genauso in dieser Konstellation brauchen wir sie auch in unserem persönlichen Leben. Ich darf mir meiner Grenzen bewusst sein. Und gerade das sind wichtige Momente. Ich darf mir meinen Menschseins, meiner Unvollkommenheit, all dieser Dinge bewusst sein in der Begegnung mit Gott. Und das andere wirkt Gott hat aber auch, dass ich seine vollkommene, ewige, allmächtige Wirklichkeit wahrnehme. Abraham steht unter einem Himmel, der grenzenlos und unaufhörlich ist. Das war die Botschaft. Abraham, du bist das Ziel meiner grenzenlosen Liebe. Du bist das Ziel meiner unaufhörlichen Güte. Du als begrenzter Mensch stehst jetzt mitten in meiner grenzenlosen Allmacht. Es passiert nicht immer so, dass ich in mir auf einmal, wow, bin ich stark fühle. Sondern ich muss erst wieder hinkommen dazu. Boah, bist du groß, Herr. Was hast du für eine vollkommene Liebe? Was hast du für eine Macht und Autorität? Und dann darf ich meinen Standpunkt, meine neuen Stellung wieder neu begreifen. Ich gehöre zu diesem Gott. Ich begrenzter Mensch. Ich unvollkommener, vergänglicher Mensch. Gehöre zu diesem Gott. Seine Wirklichkeit ist untrennbar mit meinem Leben verbunden. Das ist mein neues Zuhause. Das ist meine Lebenswirklichkeit. Das brauche ich wieder in meinem Blickfeld. Dein will Gott auch dich bringen, dich so zu sehen, wie er dich sieht. In der Begrenzung, aber auch als zugehörig zu Gottes Wirklichkeit, zu Gottes Möglichkeit, zu Gottes Reich, zu Gottes Herrlichkeit, zu seiner Autorität, zu seiner Familie. Es ist Gottes Ziel, seine grenzenlose Liebe, seine unaufhörliche Güte und seine unbegreifliche Allmacht wieder neu zu begreifen. Und dass das auch mein Zuhause ist. Dass das die Wirklichkeit ist, die auch zu meinem Leben untrennbar gehören darf. Aber ich sage nochmal, das passiert, dass ich es richtig tief kapiere, wo? Im Keller. In den Grenzerfahrungen. Das passiert da, wo ich nur noch so ein Kellerloch habe und es dunkel um mich herum ist. Da begreife ich die Größe Gottes. Bei Abraham geschieht plötzlich etwas, das wir Wunder des Glaubens nennen können. Gegen allen bösen Schein, gegen alle menschliche Wahrnehmung glaubt dieser Mensch neu Gottes Wort. Abraham schwenkt um von situationsorientiert, so will ich das mal nennen, auf verheißungsorientiert. Und wir kennen das doch, ne? Was ist das für ein Unterschied, wenn wir reden, situationsorientiert, wenn wir unsere Probleme und Schwierigkeiten beschreiben, situationsorientiert, die sind da, die brauchen wir nicht leugnen, wir brauchen keinen Frömmigkeitsstil uns anlegen, wie manche das tun, indem wir die Schwierigkeiten einfach nicht aussprechen, indem wir die Grenzen nicht aussprechen, indem wir nie sagen, wie schlecht es uns geht, indem wir nicht sagen, was bei uns nicht funktioniert, gibt's ja auch, weil man nur noch triumphalistische Botschaft verkündigen darf, das ist nicht die Wirklichkeit und die Wahrheit. Die Wirklichkeit und die Wahrheit ist meine Begrenzung, meine gefallene Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, dass Krankheit in unserem Leben passieren kann, dass wir an unsere Grenzen ganz oft kommen. Da brauchen wir auch eine ehrliche Situationsbeschreibung, aber dann nicht ohne eine verheißungsorientierte Perspektive. Dass das verbunden wird mit Gottes Möglichkeiten. Nicht mehr die scheinbaren Tatsachen prägen Abraham dann, sondern neu das Wort, das Gott gesprochen hat. In der Bibel hören wir oft von diesem Wunder des Glaubens, auch von einem der Jünger wird uns das berichtet. In Lukas 4, 4 und 5 heißt es, Jesus wandte sich an Simon und sagte, fahr jetzt wieder hinaus auf den See und da werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Ein Satz, ne, der genau das beschreibt. Und dann kommt das andere und das beschreibt genau, was ich meine, was Gott uns sagen will. Aber weil du es sagst, will ich die Netze wieder auswerfen. Da passiert genau das. Nicht situationsorientiert, sondern verheißungsorientiert. Stimmt allerdings auch, es hätte alles so viel schneller gehen können bei Abraham und Sarah. Warum musste ihr Vertrauen wieder und wieder in die Verlängerung? Hat Gott sich hingehalten mit seinem Versprechen? Ich sage das ja auch immer. Herr, habe ich ja schon ein paar Mal zitiert, ich möchte wirklich so glauben wie Mose. Ich möchte wirklich so ein guter Führer sein und Leiter wie Mose. Ich möchte dich so erleben, aber bitte nicht 40 Jahre Wüste vorher, sondern schneller ins gelobte Land. Boah, ist das toll. Ich strecke meinen Arm aus und das Meer teilt sich. Oh, super. Ne? Warum so lange Wege? Hatte Gott sich hingehalten mit seinem Versprechen? Neulich las ich, alles was schnell wächst, hat keinen Bestand. Die stärksten Baumarten haben die kleinsten Jahresringe, die brauchen am längsten. Die widerstandsfähigsten, stärksten Baumringe. Das, was Gott in unserem Leben, vor allem anderen in unserem Leben wachsen lassen will, ist ein starkes Vertrauen in ihn. Und merkwürdigerweise wächst dieses Vertrauen nicht am besten bei Sonnenschein. Merkwürdigerweise wächst Vertrauen am besten, ich will das mal so sagen, im Winter. Man hat geschrieben, Vertrauen beginnt oft mit äußerster Verzweiflung. Ich muss dann immer sagen, stimmt das, sage ich mir dann immer. Und dann kann ich sagen, jo, genau. Ich habe schon Situationen gehabt, wir haben schon Situationen gehabt, da waren wir so verzweifelt, da haben wir auf der Bettkante gesessen, vielleicht auch auf die Knie gelegen und haben geheult, weil wir in solcher Not waren, so ausweglos, so viele Probleme, so waren Dinge zusammengebrochen und haben geheult. Äußerste Verzweiflung, wenn alle menschlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, sagt dieser Autor, wenn wir die Kontrolle nicht mehr haben, ganz schwer für mich. Wenn wir aufhören, Gott manipulieren zu wollen, wenn wir am Ende sind mit unserem Intellekt, dann auf einmal in so einer Situation passiert dieses, ich will das auch so nennen, das Wunder des Glaubens. Dann auf einmal merke ich, ich mache mich wieder fest an Gottes Möglichkeiten. Dann auf einmal ist Vertrauen da und der echte und unverfälschte Ruf Gottes dringt wieder bis in mein Herz. Ich kann, ich werde und ich tue. Und ich könnte die Beispiele ganz konkret an Personen festmachen, ganz konkret an Erfahrung festmachen. Dann sind so Situationen da, wo ich das dann vielleicht mit anderen Worten aber auch so bete. Aber Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, in deine Hände lege ich meine ganze Situation. Ich vertraue mich noch radikaler dir an. Wann denn? Wenn ich nicht mehr weiter weiß. Wenn ich nichts mehr habe, kein Register mehr ziehen kann. Und dieses Aber, in deine Hände lege ich meinen Geist, meine ganze Situation, mich mit allem, das kommt dann wirklich aus meinem Herzen. Als ich darüber nachdachte, wie sich dieses Vertrauen oft anfühlt, da half mir so das Bild einer Schleuse. Hans-Joachim ist ja heute nicht da, aber der hat Ahnung. der arbeitet ja ganz da eine Schleuse, der weiß, wie das geht, aber ich denke, ich bin auch dazu in der Lage, euch ein paar grundsätzliche Gedanken vor Augen zu führen, sodass ihr das versteht. Nicht immer sind ja alle Flüsse problemlos befahrbar, weil sie manchmal ein starkes Gefälle haben durch eine Gegend, in der sie fließen und man will sie schiffbar machen. Das heißt, man muss dann Staudämme einbauen und Schleusen einbauen, dass die Fließgeschwindigkeit nicht so stark ist, sondern dass auch einfach befahrbar ist. Und auch um den Höhenunterschied dann zu bewältigen mit dem Schiff, braucht man Schleusen. Sie stehen aus einer Kammer, die vorne und hinten ein Tor hat. Ich glaube, ihr wisst ja alle, wie eine Schleuse aussieht. Wenn ein Schiff zum Beispiel auf ein höheres Niveau will, fährt es in die Schleuse ein und hinter ihm schließt sich das Schleusentor. Dann strömt Wasser in die Schleusenkammer und das Schiff wird vom einflutenden Wasser angehoben. Schließlich wird die vordere Tür geöffnet und das Schiff fährt auf dem höheren Wasserniveau weiter. Nur so kommt es vorwärts. Es kann sehr viele Schleusen geben auf dem Weg zum Ziel. Manchmal wundert man sich ja, ne, wenn man so guckt auf so eine Karte, boah, was ist das für ein nerviger Job, wenn man dann so Bötchen zu kutschieren hat, ne? Ständig eine Schleuse, ständig handlungsunfähig zu sein eigentlich. Und warum? Um auf ein anderes Niveau zu kommen. Die beim Schiff in der Schleuse kennen auch wir die Erfahrung, stecken zu bleiben. Wir waren im letzten Jahr mal einen Tag in Straßburg alleine, haben uns einen schönen Tag gegönnt als Ehe. So waren beide alleine. Das Lustige ist, wir sind beide hingefallen an dem Tag. So alt sind wir schon. Wir sind an einem ganz normalen Bürgersteig entlang gegangen. Meine Frau klickt um und puff, liegt sie mitten in Frankreich auf dem Boden. Ja, da war eine Kante abgebrochen. Nicht lange danach, ich war noch so, meine Güte, was habe ich für eine alte Lady an der Seite? Gehen wir über einen ganz großen freien Platz. Ein Stein fehlte, wer tritt da rein? Ich und wer lag? Ich. So ist Gott, ne? Er sorgt dafür, dass da wieder ein gesunder Ausgleich entsteht. Naja, auf jeden Fall waren wir da unterwegs und ganz schön, ganz idyllisch. Und da gab es dann viele Schiffchen mit den Touristen. Und wir standen dann an einer Schleuse und da fuhr das Schiff rein. Und dann stand das Schiff still. Dann konnte der nichts mehr machen. Dann musste er warten, bis er auf das richtige Niveau war. Und die Schleuse war so eng, ich würde sagen, die Schiffe waren wahrscheinlich extra für diese Schleuse gebaut, dass vorne und hinten kein Platz war und zu den Seiten auch nicht. Der gleitete an den Wänden hoch. Und in dieser Zeit war er zum Stehenbleiben verurteilt. Konnte sich nicht bewegen. Begrenzungen. Wir sehen nur noch Begrenzungen, wo früher Bewegung war, da stehst du auf einmal. Und so empfindest du deine Situation da auch manchmal auf dem Weg. Du stehst. Es geht nicht weiter. Du hast keine Kontrolle mehr. Du hast keine Möglichkeit mehr, da Dynamik reinzubringen. Es herrscht irgendwie Stillstand. Und wir wünschen uns sehr, es würde sich eine Tür öffnen, die uns einen Raum zum Leben, einen neuen Raum zum Leben erschließt. Neue Möglichkeiten, die leichter sind als das, was wir gerade erleben. Stattdessen treten wir auf der Stelle. Absenken oder anheben, darauf hat das Schiff überhaupt keinen Einfluss. Es steht auf der Stelle. Der kann da an seinem Lenkrad drehen, wie er will. Der kann Vollgas geben, dann stößt er vorne gegen das Tor. Und das ist aber so gebaut, dass das wahrscheinlich nichts nützt für ihn da in dieser Situation. Keine Ahnung. Würde auch jeder dämlich finden, wenn der da jetzt anfängt zu rudern und zu rödeln wie bekloppt. Ein Schiff in der Schleuse muss in diesen Momenten aushalten, dass es nicht weitergeht. Nach außen hin. Doch es wird angehoben in dieser Situation auf ein neues Niveau. Das in die Schleusenkammer einströmende Wasser trägt nach oben. Und es gibt Momente in unserem Leben, da fühlen wir uns wie ein Schiff in der Schleusenkammer. Es geht nicht weiter. Und alles, was wir können, ist, so haben wir den Eindruck, ist abwarten. Es sind aber diese Zeiten, in denen Gott unser Vertrauen auf ein höheres Niveau hebt. Wir kennen dieses Wort aus Jakobus 1, 2 bis 4 ist das, glaube ich. achtet es für einen Grund zur Freude, wenn ihr in manche Anfechtung hineingeratet, wenn ihr manche Anfechtung erlebt. Dadurch wird der Glaube wachsen, dadurch wird der Glaube gefestigt. Ich sage das mit meinen Worten. Das ist genau das, was hier beschrieben wird mit dem Bild der Schleuse. Wir werden durch diese Erfahrung geschleust, dann öffnen sich irgendwann die Tore, die uns den Weg erschließen, den Gott für uns bereithält. Aber er muss uns erstmal auf ein anderes Niveau des Vertrauens bringen. Diese Schleusenzeiten sind keine Zeiten des Stillstandes, auch wenn sie sich so anfühlen. Und gerade in diesen Zeiten lässt uns Jesus nicht allein. Gerade diese Schleusenzeiten sind es, in denen Jesus uns wie Abraham aufsucht und uns leise zuspricht. Ich bin es. Fürchte dich nicht. Ich tue ein großes Werk in dir. Dein angstvolles und entmutigtes Herz verwandle ich in ein starkes Herz. Ein Herz, das darauf vertraut, dass es geliebt ist. Glaube mir, meine Liebe ist entschlossen genug, um bis in deine Tiefen durchzudringen. Bei allen Pleiten und Enttäuschungen, die du erlebst, sie sind nicht das letzte Wort. Lass meine Worte wie Wasser in deine tiefsten Stellen fluten und lass dich von ihnen tragen. Glaube mir. Es geht darum zu lernen, wem und was wir in allen Situationen glauben und vertrauen. Ich lese uns mal ein Stück weiter noch Gottes Wort aus dem 1. Mose 15, die Verse 7 bis 9 und 17 und 18. Da heißt es, Gott sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. Da sagte Abraham, Herr, mein Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme? Und da macht Gott etwas, damit er weiß, dass er sich darauf verlassen kann, auf das, was Gott gesagt hat. Das ist ein bisschen seltsam für unsere Vorstellung, aber hört mal zu. Der Herr antwortete ihm, hol mir ein dreijähriges Rind. Ich weiß nicht, ob es eine rote Kuh war, Bärbel. Ein dreijährige Ziege, ein dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine Haustaube. Und dann heißt es, Vers 17 und 18, die Sonne war untergegangen und es war dunkel geworden. Auf einmal waren ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel da. Sie fuhren zwischen jenen Tierhälften, die Tiere waren geschlachtet und geteilt worden, hindurch. An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund. Deine Nachkommen gebe ich das Land vom Grenzbach Ägyptens bis zum großen Strom Euphrat. Was ist da passiert? Es klingt ja für uns fremd. Was soll das mit den Tieren? In der damaligen Zeit war es eine gängige Form, ein Bündnis zu besiegeln. Bei wichtigen Bündnissen wurden Tiere geschlachtet, geteilt und beide Parteien schritten durch die Tiere hindurch. Und die Botschaft war, wer sich an das von ihm gegebene Wort nicht hält, an das, was man hier als Bund geschlossen hat, an Versprechen sich gegeben hat, wer den Bund nicht einhält, dem soll das Gleiche wie den Tieren passieren. Boah. Geschlachtet und durchgehackt. Es ist also eine starke Form, sich gegenseitig zu vergewissern, dass der Bund halten wird, dass das Wort gilt. Es ist eine sehr deutliche Vergewisserung für die Leute. Im Feuer, ein Zeichen der Gegenwart Gottes, schreitet Gott hindurch. Damit legt er vor Abraham ein feierliches Versprechen ab. Mit dem stärksten Nachdruck untermauert Gott hier sein eigenes Wort, das er Abraham gegeben hat. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Was ich dir versprochen habe, werde ich dir geben. Und dann kann man was Interessantes beobachten. Gott gebraucht dieses äußere Zeichen, das die stärkste Verpflichtung war, die man damals sich so vorstellen konnte. Gebraucht Gott. Aber wird Abraham auf irgendetwas verpflichtet? Geht Abraham durch die Tierhälften hindurch? Nein. Gott wünscht sich vom Abraham nur, dass er neu glaubt. ...1989 geschah in Armenien ein schreckliches Erdbeben. Eine kleine, wahre Geschichte. Innerhalb weniger Minuten wurden ganze Landstriche dem Erdboden gleichgemacht. Ein Vater, und das war bestimmt nicht der Einzige, aber von einem ist das überliefert, eilte zur Grundschule, in der sein Sohn sein musste. Das Gebäude lag vollkommen in Trümmern. Als der Vater die Schuttberge sah, da erinnerte er sich an ein Versprechen, das er seinem Kind gegeben hatte. Er hatte seinem Kind gesagt, was auch immer passiert, ich werde für dich da sein. Und mit diesem Versprechen im Herzen fing er an zu suchen, wo er ungefähr dachte, dass das Klassenzimmer sein muss. Andere riefen ihm immer wieder zu, er soll aufhören, es sei alles zu spät und es ist auch viel zu gefährlich, weil die Erde weiter bebte und Trümmer keine stabile Situation sind. Aber der Vater hörte nicht auf zu graben und er hörte nicht auf zu suchen. 40 Stunden hat der Mann ununterbrochen mit seinen Händen in dem Schuttberg gewühlt. Blutige Hände, mit seinen Kräften total am Ende. Er wollte eigentlich aufgeben. Aber immer wieder hat er sich daran erinnert, dass er seinem Sohn gesagt hat, ich lass dich nicht allein. Ich werde da sein. Das war eine Verpflichtung in seinem Herzen. Eine Verpflichtung, die seinem Leben Gestalt gab. Mit all dem, was dazugehört, auch mit dem Opfer und dem Preis, den man zahlen muss. Er schob noch einen Gesteinsbrocken zur Seite und hörte mit einem Mal die Stimme seines Sohnes. Er rief den Namen seines Sohnes, Ammann. Und eine Stimme antwortete, Papa, ich bin hier. Und dann kommt was. Der Junge fügte noch hinzu und sagte, ich sagte gerade den anderen Kindern hier unten, sie sollen sich keine Sorgen machen. Denn wenn du leben würdest, dann würdest du kommen, um mich und auch sie zu retten, weil du mir das versprochen hast. Was auch immer passiert, ich werde da sein für dich. Also das bewegt mich auch als Papa. Ganz doll. Und es ist ja unsere Vaterschaft immer nur ein kleines Abbild von Gottes vollkommener Vaterschaft. Und unsere Treue, die wir an manchen Stellen leben, ist ja nur ein geringes Abbild von der vollkommenen Treue Gottes, mit der er versprochen hat, sich unser anzunehmen und um alle Dinge unseres Lebens zu kümmern. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sogar. Wo wir gar nicht mehr hinreichen können in die Vergangenheit und in die Zukunft noch nicht hinreichen können. Womöglich haben wir das noch nicht erlebt, wie Gott im Feuer durch Tierhälften geht. Ich habe es auch noch nicht erlebt, um sein Versprechen zu dokumentieren, um damit sein Verheißungswort und damit seine Treue und seine Liebe zu untermauern. Und doch hat Gott uns ein Zeichen gegeben, durch das er mir und dir sichtbar seine Liebe beglaubigt. Wir haben es heute Morgen von dir gehört, den Vers hast du gelesen. Das Leben Jesu, das Sterben Jesu, hat Gott ein so deutliches Zeichen mitgesetzt, seiner Liebe und seiner Treue, seiner Sicht über unserem Leben, was wir im Wert sind. Das Kreuz und Jesu vergossenes Blut wird uns im Neuen Testament als das große Bundeszeichen, Vertragsbestätigungszeichen Gottes vorgestellt. Jesus steht für den Bund, den Gott mit dir schließt. So wie Abraham ist das ein einseitiger Bund. Wir stehen daneben, wir schauen zu. Wir werden zu nichts verpflichtet, müssen nichts versprechen, alle Gebote oder sonst irgendetwas einzuhalten. Uns wird hier nichts abverlangt, bis auf Gottes Wunsch, dass wir ihm glauben, dass er für uns da ist, dass seine Gnade gilt, dass seine Vergebung gilt, dass sein Wort Wahrheit ist, dass seine grenzenlose Liebe uns bleibend gilt, dass seine Macht und Majestät gilt. Das ist das, was Gott möchte, dass wir vertrauen. Und dieses Bundeszeichen ist auch so ein dramatisches Versprechen, so ein eindrückliches Zeichen dafür, wie ernst Gott das meint. Und von diesem Bundeszeichen lesen wir dann auch im Hebräerbrief, Hebräer 13, 20. Da heißt es, der Gott des Friedens, der den großen Hirten seiner Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den neuen, ewig gültigen Bund besiegelt hatte, dieser Gott möge euch Kraft geben. Also das wird das auch wieder ins Blickfeld gebracht. Ne? Der Bund ist besiegelt. Das Versprechen ist gegeben. Gott hat das so deutlich dokumentiert. Und er wird euch Kraft geben. Er wird euch nicht alleine lassen. Er wird in eurem Leben wirken. Er wird sein Wort erfüllen. Dieser große und vertrauenswürdige Gott, der so liebt, der so handelt, der so vollkommen ist, der so gut, der so mächtig ist, der hat uns ein Versprechen gegeben, das in Jesus Christus sichtbar wird. Das ist das Bundeszeichen. Alles, was in unserem Leben nicht heil ist, alles, was uns von uns selbst und von anderen und von Gott trennt, das hat Jesus auf sich gezogen. Gottes Zusage, dass du Gnade vor ihm findest, diese Zusage hat Gott am Kreuz untermauert und in der Auferstehung Jesu bestätigt. Wir sind nicht vergessen, sondern grenzenlos geliebt. Und ich will das mal so banal sagen, es wird so banal angesichts dessen, wie Gott das bestätigt. Du bist so geliebt, grenzenlos geliebt, und das hast du mit Brief und Siegel. Der Junge, der seinen Vater fand, dieser Ammann, der erzählt den anderen verschütteten Kindern, wenn mein Vater lebt, dann wird er kommen, um mich und euch zu retten, weil er es mir versprochen hat. Was auch immer passiert, hat der Vater gesagt, ich werde für dich da sein. Ich will das auch, aber ich würde schon vorsichtig sein, sowas zu sagen. Ich habe ja schon mal gar keine Möglichkeiten, überall zu sein, wo meine Kinder verstreut sind. Aber natürlich, wenn ich irgendwelche Möglichkeiten habe, genau das. Wenn du leben würdest, sagte der Junge, dann würdest du jedes Wort halten, das du mir gegeben hast. Und wir kriegen auf einmal das ins Blickfeld auch, die Auferstehung Jesu. Ne? Unser Herr lebt. Er kann all seine Worte erfüllen, all seine Versprechen wahrmachen. Das Bundeszeichen bestätigt das, sein Tod, sein vergossenes Blut, dieses einseitige Zeichen der Treue und seine Auferstehung macht es möglich. Wir haben einen lebendigen Herrn. Jesus ist auferstanden, er lebt für dich. Er ist auferstanden, um dich unter deinen verschütteten Hoffnungen zu suchen und zu finden. Selbst ein massiver Grabstein kann ihn nicht aufhalten. Jesus war und ist entschlossen genug, um auch bis in die Tiefen, in deine Tiefen durchzudringen. Bei allen Pleiten und Enttäuschungen, die du erlebst, sie sind nicht das letzte Wort. Er lebt, er hält sein Versprechen der Liebe, das er dir gegeben hat. Nochmal den Gedanken vom Anfang. Aus der Kellerperspektive und im Dunkeln können wir die Sterne am besten sehen. Über Abraham schreibt Paulus diesen unglaublich guten Satz. Römer 4, Vers 18. Abraham begann zu glauben auf Hoffnung hin, wo nichts zu hoffen war. Können wir uns gut vorstellen, ne? Was das für eine Situation ist, wo wir nichts mehr hinkriegen. Und ich kann das nur als Bitte aussprechen. Bitte schenke Gott neu dein Vertrauen. Egal, wie die Faktenlage aussehen mag. Was auch immer du in deinem Leben zur nackten Tatsache erklärst, was auch immer deine runzlige Hoffnung sein mag, was auch immer deine überdehnte Hoffnung sein mag, Gott steht in Jesus vor dir und zu dir. Und er möchte dich neu dazu bringen, dich so zu sehen, wie er dich sieht. Als Ziel seiner Grenzen und Liebe und seiner unaufhörlichen Güte und Macht. Und ich möchte das so fragen, kannst du dich auf diesen Gott neu einlassen? Das ist das Wunder des Glaubens, sich darauf, auf die Wahrheiten Gottes wieder neu einzulassen. Und dann tu das. Und dafür sollten wir einfach eine Zeit Stille haben und persönlich beten. Will ich mich auf diesen Gott wieder einlassen? Will ich mein Vertrauen wieder festmachen an Gottes Möglichkeiten? Will ich wieder vertrauen, dass die Bundeszeichen Gottes unumstößlich unterstreichen, dass das wahr ist, was er sagt? Lass uns beten. lang mit dir über die Baustellen reden. Meine, die der anderen, die unserer Gemeinde, die uns umgeben. Und ich möchte nicht mehr ohne Hoffnung darüber nachdenken und darüber reden. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du durch deinen Geist in mein Leben dein Zeugnis immer wieder neu hineingibst, wer du eigentlich bist, was du getan hast und was du zu tun vermagst. Und ich möchte dir danken, dass du das neu in uns, in mir immer wieder aufrichten willst, auch als eine Wirkung der Erneuerung, als eine Wirkung, dass wir wieder anders leben können, damit wir wieder anders leben können. Dass wir dir vertrauen können, dass keins von deinen Worten in den Wind gesprochen ist, dahinfällt, sondern dass du alle deine Worte, alle deine Verheißungen wahrmachst in unserem Leben, Herr. Und ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns hilfst, unsere Situation richtig einzuordnen. Dass wir sehen, Herr, wenn wir in so einer Stillstandssituation sind, wenn wir die so empfinden, dass das, was damit zu tun hat, dass du uns auf ein anderes Niveau bringen möchtest, dass wir in so einer Schleuse sind. Dass du genau weißt, was du tun musst und wann du es tun musst, damit wir überhaupt diese Strecke schaffen. Auch den Weg gegen den Strom. Auch den Weg bergauf, Herr. Und ich danke dir, dass es dir heute am Herzen liegt, in der Begrüßung, in den Zeugnissen und Anstößen, in deinem Wort uns zu ermutigen, dir wieder zu vertrauen. Und ich danke dir, dass du es besonders tust durch dein persönliches Wirken und Reden, dass du uns schenkst, Herr. Du hast uns dein Wort gegeben, du hast uns deinen Geist gegeben und schenke, dass wir dir da heute Raum geben und Zeit uns nehmen, damit wir diese Wahrheit wieder hören und das wieder sehen. Danke, dass du das tust, Herr. Danke, dass du das so präzise tust wie im Leben vom Abraham. Wie im Leben von den Menschen, die du erwählt und berufen hast. Wie im Leben von denen, die dir wert und wichtig sind. Und das sind wir. Danke dafür. Amen.